die Presse.
Hallo und willkommen. Das ist der Podcast der Presse, den Sie neuerdings nicht nur hören, sondern auch sehen können. Man nennt das Neudeutsch Vodcast. Ja, und wir machen das jetzt auch. Mein Name ist Anna Wallner und das ist schon die dritte Folge unserer kleinen Reihe vor der EU-Wahl am 9. Juni. Heute reden wir unter anderem über die Ukraine und den Krieg vor der Haustür der EU. Und das mache ich wieder mit zwei sehr spannenden Gästen, die zu mir ins Studio gekommen sind. Das ist zum einen, und das freut uns besonders, dass er heute hier ist, Martin Sellmayr. Er war die vergangenen 5 Jahre Vertreter der EU-Kommission in Österreich und ist ein profunder Kenner der EU. Vor seiner Zeit in Österreich war er unter anderem Kabinettschef von EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker. Und jetzt hat er seit Februar eine Gastprofessur für Europarecht am Institut für Innovation und Digitalisierung im Recht der Universität Wien. Vielen Dank, schön, dass Sie da sind.
Danke für die Einladung, Frau Wallner.
Ich habe auch das Gefühl, Sie wollen in Wien bleiben.
Wer einmal in Wien ist, will immer in Wien bleiben.
Ja, und bei mir ist auch mein Kollege Michael Laschinski, langjähriger EU-Experte in der Presse und seit dem Vorjahr Leiter des EU-Ressorts.
Hallo Anna.
Ja, Herr Sellmayr, beginnen wir gleich mit Ihnen. Sie lernen eben nun Europarecht an der Universität Wien. Womit beginnen Sie denn da Ihre Vorlesungen gerne mit den StudentInnen?
Also als erstes versuche ich immer meinen Studierenden zu zeigen, wie Europa funktioniert. Und da zeige ich ihnen einen Chart, den Sitzungsraum des Europäischen Rates in Brüssel. Und da sitzen alle 27 Staats- und Regierungschefs am Tisch, manchmal 2 Tage und 2 Nächte. Und die treffen die Entscheidungen in Europa. Und das ist mir ganz wichtig, immer darauf hinzuweisen, die Europäische Union besteht aus 27 Mitgliedstaaten und die treffen die Entscheidungen. Das heißt, die nationalen Hauptstädte oder die nationalen Regierungen sind unwahrscheinlich wichtig. Und da sollte man sich auch nicht dahinter verstecken, dass man irgendwas in Brüssel gemacht hat und man war gar nicht dabei. Nein, das Schöne ist, man kann sehen, was allen Entscheidungen immer alle dabei sind. Und deshalb auch alle dafür einstehen müssen.
Und das ist der Raum, in dem auch immer so schöne Fotos entstehen. Wenn man dann spät nachts sieht, dass sich die unterschiedlichen Vertreter der Staaten
dann Grüppchen sich bilden oder schöne Farben sind auch im Hintergrund. Das eignet sich auch für die Fernsehbilder, ist gut gemacht. Und man kann auch sehen, dass einige etwas müde sind später in der Nacht, andere noch nicht so müde sind. Aber dass es meistens intensive Verhandlungen sind und das Bemerkenswerte. Und auch das versuche ich den Studierenden zu vermitteln. Am Ende einigen sich die 27 allermeistens. Und das ist eigentlich ein Wunder, dass das meistens geschieht, denn in anderen Kontinenten gelingt das nicht so. Schauen Sie mal in die USA, da ist der Kongress gespalten und das heißt, einen gemeinsamen Beschluss in den USA zu treffen, ist sehr viel schwieriger als in Europa, obwohl Europa doch eigentlich, wenn man oft sagt, viel komplexer ist.
Michael, jetzt bist du als jemand, der seit vielen, vielen Jahren die EU begleitet, journalistisch, nehme ich einmal an, sicher auch oft mit Klischees konfrontiert gegenüber der EU. Welches Klischee stößt dir denn am meisten auf?
Das bereits angesprochene, die EU tut ja irgendwie über unsere Köpfe hinweg und wir hätten da jetzt irgendwie nichts zu sagen. Das ist mal das eine, was wir haben ja darüber gesprochen, es sitzen ja die 27 Staats- und Regierungschefs mit am Tisch und entscheiden. Sowohl beim Europäischen Rat, aber auch bei den Ratssitzungen sind es die Fachminister, die da mitentscheiden. Das heißt, da ist immer, sind immer alle Staaten involviert. Die andere Sache von der anderen Seite kommend, es gibt dann so eine Tendenz bei manchen Beobachtern zu sagen, ja, die EU müsse doch bloß oder sie sollte schon oder so. Dieses, so eine Art Projektion von einer Allmacht Richtung Brüssel und Straßburg. Und wenn die EU nur wollte, dann könnte sie alle Probleme mit dem Fingerschnippen irgendwie aus von der Welt schaffen, was auch nicht der Fall ist. Und die dritte Sache, dieses Geschwindigkeitsding, die müsste doch schneller werden. Die ist dafür nicht gemacht. Die EU ist eigentlich dafür, im Endeffekt die Idee ist, dass man alles verlangsamt, dass man eben nicht schnell in einen Krieg hineingaloppiert, wie das vor 39 gewesen ist oder 1914. Das war ja die Idee, dass wir das alles langsamer machen, bedächtig machen, alle einbinden und dann gemeinsam entscheiden und gemeinsam dafür einstehen. Und
aber gerade wenn du sagst Geschwindigkeit, gerade in der vergangenen Legislaturperiode hat die EU ja eigentlich gezeigt, dass sie sehr wohl sehr schnell Entscheidungen treffen kann. Stichwort Pandemie, Stichwort Ukraine-Krieg.
Das stimmt. Oder? Also das stimmt und das ist, finde ich, auch super zu sehen im Laufe der letzten, sagen wir mal, 10 bis 15 Jahre, als die Euro-Krise über uns hereingebrochen ist. Da hat es ja Jahre gedauert, bis man dann irgendwie diese ganzen Backstops und Schirme aufgespannt hat. Dann hat es die Migrationskrise gegeben, da war es schon ein bisschen schneller, hat aber auch ungefähr ein Jahr gedauert. Dann hat man diesen Deal mit der Türkei und dann ging es da so dahin. Es ist immer noch nicht alles fertig, aber man hatte das schon so im Griff. Dann kam die Pandemie, das hat dann einige Monate gedauert, bis wir das dann irgendwie mit dem Corona-Hilfsfonds hatten und bis dann die Grenzen wieder offen waren und die gemeinsame Beschaffung von Impfstoffen vereinbart war. Und jetzt im Fall der Ukraine waren es einige Wochen.
Ja,
also es beschleunigt sich. Das ist gut, dass die EU es kann, aber sie muss es lernen.
Ich nehme jetzt mal an, ich spreche für euch beide, Sie beide, dass die bevorstehende Wahl euch als glühende Europäer mit vor allem auch Vorfreude erfüllt, weil es ist natürlich auch irgendwie ein sehr erhebender Moment, wenn so viele Millionen Europäerinnen und Europäer wählen dürfen. Aber ich frage mich, Herr Sellmayr, was ist denn die größte Sorge, die Sie haben, wenn Sie an diese Wahl denken, die in einer Woche stattfindet?
Also erstmal habe ich, das haben Sie völlig richtig eingeschätzt, freue ich mich darüber, dass wir diesen Höhepunkt der Demokratie auf unserem Kontinent haben. Und da sollten wir alle auch ein Stück weit drauf stolz sein, dass es in 27 Staaten grenzüberschreitend Wahlen stattfinden und wir ein gemeinsames Parlament wählen. Wo ist das sonst auf der Welt der Fall? Also Indien kann man vielleicht noch damit vergleichen, aber es ist doch eine etwas andere Art von Demokratie. Also ich bin erstmal froh und stolz darauf. Ich bin auch froh, dass ich als EU-Bürger, jetzt seit 5 Jahren in Österreich lebt, wie alle EU-Bürger, die im Ausland leben, die Möglichkeit habe, hier zu wählen. Und ich habe festgestellt, dass es da sogar einen Vorteil gibt. Denn ich wähle jetzt mit an 20 österreichischen Europaabgeordneten. Österreich hat 20 Europaabgeordneten. Wenn ich in meinem Heimatland Deutschland wählen würde, würde ich nur 96 wählen. Das heißt, meine Stimme zählt in Österreich fast doppelt so viel, wie sie in Deutschland zählt. Also da sieht man wieder, dass in Europa die kleineren Staaten Vorteile haben und das ist ganz wichtig. Sorgen mache ich mir bei Wahlen nie, weil der Wähler ist am Wort und zwar am letzten Tag und Sorgen macht man sich, wenn man sich durch Umfragen verleiten lässt. Und ich höre die einen sagen, es gibt einen Rechtsruck, die anderen sagen, ein Linksruck. Es kommt ganz darauf an, in welchem Mitgliedstaat man ist, weil viele sehen das aus ihrer nationalen Brille. Und das ist wiederum das Gute an Europa. Europa ist eine große, friedliche Kompromissmaschine, in der sich viele Interessen wiederfinden. Und es wird in einigen Staaten, da geht es etwas weiter nach rechts, in anderen geht es weiter nach links. In einigen geht es stark in die Mitte. Denken Sie mal an Polen, einen großen Mitgliedstaat, in dem jetzt die Rechtskonservativen abgewählt worden sind und die liberal-bürgerliche Opposition die Regierung hat. Und das zeigt sich, spiegelt sich auch in den Mehrheitsverhältnissen wieder. Also ich habe keine Sorge vor Rucken, sondern ich hoffe darauf, dass wir nach dieser Wahl wieder zusammenfinden und ich bin da auch sehr zuversichtlich, dass das klappt. Ich sehe eigentlich, dass wir einen Ruck in die Mitte haben, denn heute reden Konservative über Klimapolitik und Sozialdemokraten reden über Wettbewerbsfähigkeit und wenn wir das alles zusammenbringen, kriegen wir sicher auch nach der nächsten Europawahl breite Mehrheiten für wichtige Vorhaben auf europäischer Ebene hin.
Michael, hast du Sorgen vor Rucken? Oder ich meine, das ist ja leider oft das Geschäft, dass man Journalistinnen vorwirft, dass sie dann so Stimmung machen oder sich eben.
Naja, ich würde jetzt nicht sagen, dass wir jetzt versuchen, da aufzuhusten gegen die einen oder die anderen. Für die anderen möchte ich nicht sprechen. Vor Rucken, ja, es ist natürlich, hat man so ein bisschen Bedenken, wenn Parteien, die man jetzt persönlich nicht so gut findet und von denen man nicht ausgeht, dass sie im Wohl oder für die europäische Sache arbeiten möchten, wenn die in Umfragen zulegen. Wir werden sehen, wie das Wahlergebnis ausgeht. Das Einzige, wenn es schon um Sorgen, was mir Sorgen machen würde, ist vielleicht ein bisschen so, dass wir es verlernen, das, was Sie angesprochen haben, die friedliche Kompromissmaschine, an dieser Maschine zu arbeiten und zu werkeln. Ich habe ein bisschen die Sorge, dass wir zusehends ein bisschen in so eine Nullsummen-Mentalität reinkommen, wo es dann heißt, entweder ich kriege alles, was ich will, oder wenn ich das nicht kriege, ist es Verrat und dann kann ich nicht mitstimmen. Also dieser Kompromiss, der das Europa ausmacht, ist etwas sehr Wertvolles und das ist eine Lektion, die finde ich sehr gut gelernt worden ist und gut praktiziert wird seit Jahrzehnten. Und ich habe ein bisschen die Sorge, dass das verloren geht.
Da kommen wir vielleicht jetzt beim Thema, das wir besprechen wollen, auch genau dorthin, zu dieser Frage des Kompromisses. Wie viel Kompromiss ist nötig, wie viel muss sein? Herr Sellmayr, ich weiß nicht, ob Sie schon gelesen haben, aber Ihr ehemaliger Chef Jean-Claude Juncker hat im soeben neu erschienenen Magazin European Voices in einem sehr langen Interview mit Österreichs Ex-Außenministerin Ursula Plasnik gesagt, nun bemerken wir, unsere Friedensdividende ist aufgebraucht, die Rhetorik des Kalten Krieges ist zurück. Ich mache es vielleicht ein bisschen kürzer, er ist sehr traurig darüber, dass wir jetzt wieder über Aufrüstung reden. Es zeigt, dass wir es wirklich mit einer Zeitenwende zu tun haben. Sehen Sie das erstens auch so? Und zweitens, wie geht man mit so einer Zeitenwende adäquat um?
Also erstens lese ich natürlich alles, was mein ehemaliger Chef sagt, das versteht sich von selbst.
Und was die Presse macht
und natürlich. Und was die Presse schreibt sowieso, die ich sehr gerne lese. Ja, natürlich müssen wir alle ein Stück weit traurig sein, dass nach was wir 30 Jahre erlebt haben, also ein Kontinent, der verlernt hat, über Krieg überhaupt nachzudenken. Ein Kontinent, der sich darauf ausruhen konnte, dass es keine externen Bedrohungen gibt. Das ist natürlich furchtbar traurig, dass das zu Ende ist. Nur es ist nur eine Tatsache. Das heißt, es hilft nichts, darüber traurig zu sein. Das ist die neue Realität. Wir haben im Osten des Kontinents einen brutalen Diktator, der den Kontinent angreift, herausfordert. Die Ukraine ist Teil dieses Kontinents, sie ist Teil der Europäischen Friedensverordnung, die hier in Frage gestellt wird. Und es hilft nichts, da jetzt traurig zu sein, sondern wir müssen nicht nur darüber reden, über die Zeitenwende, sondern wir müssen sie auch vollziehen. Und was mir eher Sorge macht, ob wir wirklich alle verstanden haben, dass es diese Zeitenwende gibt. Ob nicht, nachdem wir in den ersten Wochen und Monaten alle die schrecklichen Bilder der Ukraine, des Krieges gesehen haben, das nicht in den Hintergrund gerät und einige sich daran gewöhnt haben, sagen, es geht ja eh alles weiter. Und wir müssen eigentlich gar nichts tun. Ich persönlich mache mir die große Sorge und ich habe an viel dieser Treffen, die Jean-Claude Juncker mit Wladimir Putin gehabt hat, teilnehmen dürfen oder müssen. Und da wurde viele, viele Jahre lang über Frieden geredet. Und Juncker sagt es ja selber, er hat sich in Putin getäuscht, er ist auch von ihm angelogen worden. Wir haben viele Jahre mit Putin geredet und ich habe das Gefühl, einige wünschen sich, dass wir bald wieder uns an den Tisch setzen und vielleicht sogar darüber reden, wieder mit ihm reden und vielleicht wieder gute Geschäfte machen, während er gleichzeitig die baltischen Staaten oder auch möglicherweise die Ostgebiete in Polen bedroht. Also ich würde sagen, wir müssen aufpassen, dass die Zeitenwende nicht nur in der Rhetorik, sondern auch in den Köpfen ankommt oder auch im Handeln. Das geschieht teilweise, aber noch nicht überall. Und zurzeit beobachte ich eher, dass viele sagen, na wann ist das endlich vorbei und können wir nicht eigentlich, sind wir nicht bereit, fast jeden Preis zu zahlen? Es ist ja eh nicht unser Territorium. Und das fände ich eine sehr, sehr gefährliche Sache, denn es geht hier nochmal um die Friedensordnung unseres Kontinents und die beruht darauf, dass die Grenzen unverrückbar sind, nur friedlich geändert werden könnten und dass Gewalt kein Mittel der Politik auf unserem Kontinent sein darf. Das ist das Rezept, das wir nach dem Zweiten Weltkrieg sehr, sehr erfolgreich angewandt haben. Das stellt Putin jetzt in Frage. Und wenn wir dem nicht hundertprozentig uns entgegenstellen, dann ist unsere Friedens- und Wohlstands- und Freiheitsordnung gefährdet.
Jetzt ist aber so, dass natürlich das Wort Aufrüstung bei vielen irgendwie so quasi die Nackenhaare aufstellt, weil wir es eben nicht gewöhnt sind. Wenn Juncker dann auch sagt, Aufrüstung muss sein, gibt es viele Menschen, die sich da schwer tun, weil sie, ich teile da ein bisschen ihre Einschätzung, am liebsten hätten sie, das wäre jetzt alles wieder gelöst und wir machen da auch nicht viel mit. Von mir aus zahlen wir Gelder, aber dass wir da jetzt unsere Sicherheitsstrategien irgendwie verbessern und dass wir auch vielleicht eben aufrüsten und so weiter, ist da nicht mitgedacht. Wie siehst denn du das, Michael? Muss das sein, die Aufrüstung, und wie soll sie stattfinden?
Das ist jetzt eine vielschichtige Frage. Also zunächst einmal muss man sagen, dass wir in Österreich hier in einer privilegierten Position sind und wir ein bisschen anders darüber nachdenken können, dürfen, schrägstrich müssen, weil wir ein neutrales Land sind. Das heißt, wir sind jetzt mal aus dieser traditionellen orthodoxen Sicherheitsordnung in Europa, die NATO heißt, sind wir ja draußen. Wir sind umgeben von NATO-Mitgliedstaaten, mit Ausnahme der Schweiz. Das heißt, wir haben jetzt nicht so die Sorge, dass uns da jetzt jemand überfällt. Wir sollten trotzdem mehr für unsere Verteidigung tun und adäquat gerüstet sein, vorbereitet auf alle Möglichkeiten. Das wurde, finde ich, vernachlässigt in Österreich. Wer beim Bundesheer gedient hat, in den letzten 20 Jahren oder so, weiß ungefähr, wie das dort läuft. Insgesamt auf der europäischen Ebene würde ich sagen, ja, es ist notwendig. Ich glaube, es müssen alle mehr tun. Ich glaube auch nicht, dass es bei diesen 2% des BIPs, die da so dieses Mindestmaß bei den NATO-Ausgaben es bleiben wird können, weil das doch ein bisschen eine größere Herausforderung ist. Jetzt nicht unbedingt, dass man da jetzt wirklich so viel Panzer oder Brigaden aufstellt, aber schon allein die Kapazitäten, die man braucht, um im Fall des Falles vorbereitet zu sein. Da sind die Finnen, die jetzt kürzlich der NATO beigetreten sind, ein gutes Beispiel. Ich habe es nicht gewusst. Die haben zum Beispiel so eine Art fixen Plan für die Kriegswirtschaft in der Schublade. Das heißt, es gibt immer Unternehmen, die darauf vorbereitet sind, dass sie im Fall des Falles Sachen produzieren, sei es Munition, sei es Schutzmasken, Schutzausrüstung etc. etc. Und das wird in regelmäßigen Abständen überprüft, ob sie das dann auch wirklich können. Der Staat ist dann halt mit Verträgen drin oder mit kleinen Beteiligungen, damit das auch wirklich gewährleistet ist, dass das im Fall des Falles alles so passiert. Die Bevölkerung ist vorbereitet, sie weiß, was zu tun ist.
Das heißt, du würdest dir wünschen, dass das
Ich würde mir ein bisschen mehr einen finnischen Spirit wünschen in der EU. Wobei man natürlich auch sagen muss, es gibt eine Region, die an Russland grenzt. Das ist Skandinavien, das ist Nordosteuropa, also an sozusagen russische Interessensgebiete. Das ist jetzt nicht unbedingt Portugal. Also dass die Portugiesen müssen sich jetzt nicht unbedingt davor fürchten, dass der Russe jetzt kommt. Mhm. Ne?
Aber jetzt ist es grundsätzlich so, dass die einen sagen Aufrüstung ja, und dann gibt es aber die anderen, vor allem rechte Parteien, wie vor allem auch die FPÖ in Österreich, die dann auf EU-Wahlplakaten Kriegstreiberei plakatiert. Was sagen Sie zu solchen Aussagen?
Also ich finde das eine entsetzliche Aussage. Ich finde, sie verdreht auch die Tatsachen. Sie sagt ja eigentlich, Putin hat recht und wir müssen aufhören. Ne? Und ich glaube, das verkehrt doch die historischen Tatsachen fundamental. Aber die Europäische Union ist ein Friedensprojekt. Auch die NATO ist ein Friedensprojekt, ein Verteidigungsbündnis. Und wenn aber einer aufrüstet und angreift, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder stellt man sich dem entgegen oder man streckt die weiße Fahne heraus und sagt, na dann ist mir Frieden, Freiheit und Demokratie egal. Und ich glaube, da sollte auch der Wähler sehr, sehr genau hinschauen. Ne? Wer augenblicklich hier sagt, Putin hat eigentlich recht und die EU ist der Kriegstreiber, weil sie unsere Interessen verteidigt, sollte man überlegen, mit wem man dann morgen vielleicht aufwacht, wenn man sich dieser Position anschließt. Also wir müssen da, glaube ich, ganz klar darüber reden. Und ich bin froh, dass das auch sehr, sehr viele tun, in allen Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Es gibt auch heutzutage auch auf der rechtspopulistischen Seite zwei ganz klare Lager. Mhm. Es gibt diejenigen, die rechtspopulistisch sind, aber sagen, ja, Frieden, Freiheit und die Unterstützung der Ukraine, die ist nicht in Frage zu stellen. Und auch die europäische Zusammenarbeit ist nicht in Frage zu stellen. Das finde ich legitim, weil es muss in der Europäischen Union pro, contra und das gehört zur Demokratie dazu. Aber zu sagen, wir wollen eigentlich unsere heutige Friedensordnung nicht. Wir wollen nicht Grenzen verteidigen. Wir wollen eigentlich Putin machen lassen. Und wenn man Putin machen lässt, lässt man auch Präsident Xi machen. Und dann ist das sehr, sehr gefährlich für unseren Kontinent, für den Frieden und für all das, was eigentlich die Bürgerinnen und Bürger sich wünschen, auch die in Ruhe gelassen wollen, dass es eigentlich so weitergeht. Es wird aber nur so weitergehen in Frieden und Wohlstand der Demokratie, wenn wir unsere Friedensordnung auch verteidigen bereit sind. Und das ist kein Aufrüsten, sondern das ist wehrhaft sein. Mhm. Wehrhaft sein heißt einfach, dass wir unsere Ordnung und unsere Sicherheit auch verteidigen können. Und das kann man nicht mit Plakaten und auch nicht mit weißen Fahnen.
Ja, ich nur einen Nachsatz. Ich finde, weil du eben angesprochen hast, die Parteien, was ich so interessant finde, ist, dass diese Parteien sich ja eigentlich so maskulin, so stark darstellen und in Wirklichkeit spricht daraus eine totale Opfermentalität. Sie sagen, wir lassen uns erpressen und bitte erpresst uns. Und es weiß jeder, wenn man einen Erpressungsversuch nachgibt, damit ist ja nicht zu Ende.
Es liegt überhaupt nicht sehr zu Ende gedacht. Also, weil eben die Konsequenz wäre ja, wenn man sagt, man macht es nicht, genau das, dass man einknickt vor einem Putin. Ja. Und das kann jetzt auch nicht, also es kann mir auch niemand erklären, dass das wirklich alle dann so zu Ende denken, was das in der letzten Konsequenz bedeutet.
Also, wo ist dann der Schluss? Heute die Ukraine, morgen Moldawien und übermorgen vielleicht das Burgenland. Warum nicht?
Es ist aber auch so, innerhalb der EU-27, wir haben vorher von Kompromiss gesprochen, sind ja sich nicht immer alle einig. Wir erinnern uns auch an den Kampf und Tanz mit unserem Nachbarland Ungarn, eben gerade im Zusammenhang mit Ukraine-Hilfen und so weiter. Es ist aber auch so, dass sich manche Länder schwer tun, da ihre Bande zu Russland zu kappen, sei es wegen russischem Gas, sei es wegen Banken. Herr Selmer, Sie waren da ja auch immer wieder mal kritisch und haben gesagt, da muss man irgendwie genauer hinsehen, diese Abhängigkeit von russischem Gas muss man schneller beenden. Sollte die EU da schärfer sein gegenüber Ländern, die das nicht so einhalten? Und wenn ja, wie?
Jetzt sind wir wieder bei der Frage, wer ist die EU? Die EU sind die 27 Staaten und die müssen sich einigen. Das kann niemand verordnen und das ist, glaube ich, auch richtig so. Wir müssen aber immer wieder das Gespräch darüber untereinander suchen, was ist eigentlich das wirksamste Instrument, um Putin zum Aufhören zu bringen. Und wer nicht nur aufrüsten will, sondern da muss eben auch ökonomische Instrumente einsetzen. Überlegen Sie mal, was Macron hat sogar darüber gedacht, wir müssten eigentlich sogar Soldaten schicken. Da hat er völkerrechtlich sogar recht, weil die Ukraine übt ja ihr Recht auf Selbstverteidigung aus. Natürlich dürften wir auch die Ukraine mit Soldaten unterstützen, die europäischen Staaten. Das tun wir nicht, weil wir meinen, wir sollten nicht eskalieren. Dann müssen wir aber umso konsequenter bei den ökonomischen Sanktionen sein. Und wir müssen jeden Tag darüber nachdenken. Nicht nur Österreich, nicht nur Deutschland, alle müssen darüber nachdenken, wo fließt denn eigentlich noch Geld? Weil dieses Geld fließt, wenn man sich den russischen Haushalt zurzeit ansieht, der fließt nicht in Sozialprojekte, der fließt nicht in Bildung und Krankenhäuser, sondern der fließt zurzeit zu einem übermäßigen Teil in Rüstung. Das Land, das in Europa, das einzige Land, das zurzeit aufrüstet, das wirklich aufrüstet und eine Kriegswirtschaft hat, ist Russland. Und wir sollten uns alle überlegen, ob wir das tatsächlich finanzieren wollen, auch wenn das vielleicht den ein oder anderen kurzfristigen Vorteil hat. Europa ist gesamt genommen der reichste Kontinent der Welt. Wir haben die wohlhabendsten, sichersten und stabilsten Staaten auf unserem Kontinent. Wir sind also Russland wirtschaftlich bei Weitem überlegen. Wollen wir wirklich wegen eines kleinen Vorteils diesen Krieg verlängern? Darüber sollten wir weiterhin das Gespräch führen. Es kann aber niemand verordnen. Jedes Interesse muss berücksichtigt werden, ob es der Antwerper Diamantenhandel ist oder das österreichische oder das deutsche Gas, das ist so. Aber wir müssen immer wieder darüber reden und wer nur sagt, ja, endlich mal Frieden, dann muss man eben was für tun. Und wer dann sagt, nicht rüsten, dann muss man eben was anderes tun. Und das andere, was man tun könnte, ist, die wirtschaftlichen Beziehungen noch konsequenter zu beenden, denn es fließt nach wie vor viel zu viel Geld nach Russland.
Michael, schaue ich zu dir nach Österreich. Wie ist da Österreich momentan zu lax bei diesem Loslösen der wirtschaftlichen Bande mit Russland?
Ja, wahrscheinlich schon. Ich meine, es ist halt so, dass Österreich schon überdurchschnittlich verflochten ist. Ist mit dem postsowjetischen Raum, jetzt sage ich mal, das gröber gefasst natürlich dann auch mit Russland, sei es halt eben Bankenwesen mit der Raiffeisen, die über die Gasverträge haben wir oft genug gesprochen. Also ja, aber ich würde jetzt sagen, ich meine, wir hätten natürlich ein bisschen entschlossener sein müssen in der Anfangsphase. Also da war Österreich, glaube ich, da ist uns der Schreck zu sehr in die Knochen gefahren und das hat ein bisschen zu seiner Schreckstarre geführt. Ich habe das Gefühl gehabt damals, dass die Entscheidungsträger nicht wirklich gewusst haben, was da mit ihnen geschieht und was mit Europa geschieht und wie sie sich da jetzt zu orientieren haben. Jetzt sind mittlerweile über 2 Jahre vergangen. Also man hat sich jetzt damit schon arrangiert und ich glaube, es wäre an der Zeit, ein bisschen weiterreichende Schritte zu setzen.
Ja, vor allem auch seine Abhängigkeit einfach auch ein bisschen mehr zu behirnen, ja. Weil gerade jetzt vor einigen Tagen war wieder das Thema, dass die OMV gewarnt hat vor einer steigenden Gaserhöhung, ja. Weil die Russen immer wieder drohen, wir steigen aus, wir
ja, es kappen gibt halt, den. Es gibt halt diese Verträge, die man hätte wahrscheinlich da am Anfang, wo man hätte gut aussteigen können aus diesen Vertragsverpflichtungen, die ja darauf hinauslaufen, dass wir weiterzahlen müssen, auch wenn wir kein Gas beziehen. Da hätte es den Grund gegeben, jetzt halt 2 Jahre später zu sagen, hoppala, da ist ja ein Krieg, also ne, das ist ein bisschen spät. Aber gut, das ist jetzt halt spilled milk, wie es auf Englisch heißt. Also jetzt braucht man nicht drüber reden. Man muss jetzt schauen, dass man das Beste draus macht. Die OMV ist, soweit ich weiß, eh darauf gut vorbereitet. Sie haben alternative Gasquellen. Es geht, glaube ich, um die anderen Versorger, die ein bisschen Probleme haben. Da ist der Staat am Zug und der muss dann im Endeffekt in dem Fall, kann man das nicht der Privatwirtschaft einfach überantworten und sagen, macht's mal. Ja. Aber das betrifft nicht nur Österreich. Also Probleme gibt's überall und da geht's halt um die Exporte von Flüssiggas, die dann irgendwie in Europa auftauchen. Das heißt, Gas geht nicht nur nach Österreich, ist nicht nur unser Problem. Aber da geht's auch um diese unerklärlichen Warenströme nach Kasachstan und Zentralasien, die dann zu Beginn des Krieges um mehrere 100% gestiegen sind aus unterschiedlichen Mitgliedstaaten, wo es irgendwie ganz klar ist, dass es jetzt nicht die Tadschiken oder Kasaken sind, die da jetzt auf einmal das um so viel mehr deutsche oder französische oder polnische Produkte einkaufen, sondern das ist einfach ein Umgehungshandel. Aber da muss man auch über die griechischen Räder sprechen und über die Tankschiffe, mit denen Russland seine Rohstoffe verschifft. Also es gibt sehr, sehr viele, viele Baustellen. Das ist Österreich, hat seine Probleme, aber wir sind beileibe nicht die Einzigen.
Kommen wir vielleicht nochmal zur Ukraine selbst zurück, weil was ja durch den Krieg auf jeden Fall beschleunigt wurde, war auch der Beitrittsprozess der Ukraine. Im Dezember 23 wurde ja gemeinsam beschlossen, diese Beitrittsverhandlungen aufzunehmen. Jetzt gibt's natürlich immer wieder die Frage, wie realistisch ist denn dieser Beitritt? Oder wird der Ukraine da von der EU womöglich einfach nur falsche Hoffnung gemacht?
Zum Beitritt gehören 2 Seiten. Und erstmal gibt es einen ganz, ganz starken Wunsch der Ukraine, Mitglied der Europäischen Union zu werden. Das sollte uns auch ein bisschen ehren, weil sie wollen nicht Russland beitreten, sie wollen nicht China beitreten, auch nicht den USA, sondern der Europäischen Union, weil offenbar die Europäische Union für die Menschen der Ukraine ein Friedens-, ein Sicherheits- und ein Wohlstandsversprechen ist. Genauso wie die Staaten auf dem westlichen Balkan, die sehen das genauso. Und das ist erstmal eine gute Nachricht. Wir gaukeln ihnen also nichts vor, sondern es ist ein Wunsch und diesen Wunsch beantworten wir nach langer Überlegung einheitlich alle 27 Staaten positiv und sagen, ja, wir führen diese Verhandlungen. Und wenn man Verhandlungen führt, heißt es, dass sie auch am Ende zu einem positiven Ergebnis führen können, wenn alle Bedingungen erfüllt sind. Dass das nicht an einem Tag geht, das hat jeder Mitgliedstaat, der Mitglied der Europäischen Union in der zweiten und dritten oder vierten Welle geworden ist, mitbekommen. Österreich hat 6 Jahre gebraucht und das war Österreich und das sehr viel näher an der Europäischen Union damals war. Einige Länder haben 10, 15, teilweise sogar 20 Jahre gebraucht und einige sind nach langen Verhandlungen immer noch nicht dabei. Also es kommt darauf an, dass dieser Prozess nicht eine Eintagsfliege ist, sondern stetes Bemühen auf beiden Seiten hat. Da dürfen wir die Ukraine nicht mit alleine lassen, das tun wir auch nicht, sondern sie muss unterstützt werden, Strukturen aufzubauen. Wir haben ja mit der Ukraine bereits eine Assoziierungspartnerschaft, die dazu führt, dass die Ukraine 70% des, was wir gemeinschaftlichen Besitzstand nehmen, bis hin zu den phytosanitären Kontrollen von Schafen, da sind in der Ukraine bereits geltendes Recht. Und daran müssen wir weiter aufarbeiten. Aber wir dürfen nicht sagen, das passiert morgen. Aber wir sollten auch nicht sagen, es darf nie passieren, weil das würde der Entscheidung widersprechen, die wir gerade gemeinsam getroffen haben. Und es würde auch dem legitimen Anliegen der Ukraine widersprechen, nicht Teil der Einflusssphäre von Putin zu sein, sondern frei bestimmt einem demokratischen, friedlichen Gemeinwesen, nämlich der Europäischen Union, sich anzuschließen.
Aber weil Sie den Zeitpunkt angesprochen haben, ich glaube, also ohne jetzt irgendwas Großartiges zu verraten oder vorherzusagen, in der kommenden Legislaturperiode ist das ziemlich ausgeschlossen, oder?
Dass, also nie ist so irgendetwas ausgeschlossen, weil es kann auch sehr schnell gehen, wenn alle sich sehr, sehr anstrengen. Und wie gesagt, in Österreich hat es 6 Jahre gedauert. Und ich will nicht ausschließen, dass der Prozess sich durch das, was wir augenblicklich geopolitisch sehen und was auch in Anstrengungen gemacht wird, dass der sich natürlich beschleunigt hatte. Hätten wir vor dem Ukraine-Krieg gesprochen über die Perspektive des westlichen Balkans, wieder der Wille der bisherigen Mitgliedstaaten ist, einen Aufnahmeprozess durchzuführen, wäre ich sehr, sehr pessimistisch gewesen. Jetzt würde ich sagen, ist der gesamte Erweiterungsprozess beschleunigt worden. Wir haben den Kandidatenstatus für Bosnien-Herzegowina, bei Albanien, bei Nordmazedonien und bei Montenegro geht es voran. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir in der nächsten Legislaturperiode, wenn das so weitergeht, einen weiteren Beitritt erleben und dass auch demnächst die Ukraine dabei sein könnte, wenn sich alle anstrengen und wenn natürlich auch der Angriffskrieg Putins beendet werden kann, wenn wir nämlich die Ukraine ausreichend dafür unterstützen. Das ist Voraussetzung dafür. Der erste Schritt, den wir machen müssen, die Ukraine so zu unterstützen, dass sie wieder ein Staat in Frieden leben kann. Mhm. Und das ist eine Voraussetzung, bevor wir oder parallel dazu wir über die Einzelheiten des Beitritts reden können.
Bei Beitritt ist ja grundsätzlich immer so die Metaebene in Diskussion, ob es eine Stärkung oder eine Schwächung der gesamten EU ist, wenn man über Beitritt, also wenn man neue Länder dazu holt. Die Kommission sieht das natürlich immer als Stärkung, also und argumentiert da auch meistens
solche und solche.
Ich nehme an, ich kann ahnen, was Ihre Sichtweise ist, aber was würden Sie in dieser Debatte sagen?
Es gibt keinen Automatismus, ob das stärkt oder schwächt, sondern wenn es richtig gemacht ist, dann stärkt es uns. Wenn es schlecht gemacht ist, kann es die EU auch schwächen. Das heißt, wir haben die Osterweiterung 2004, war sicherlich eine große Stärkung wirtschaftlicher Natur der Europäischen Union. Sie hat uns aber beispielsweise in der Frage der Rechtsstaatlichkeit geschwächt, weil wir nicht gleichzeitig die Mechanismen eingezogen haben, um rechtsstaatliche Fehlentwicklungen, wie wir sie dann in Polen und in Ungarn erlebt haben, um denen energisch entgegentreten zu können, weil die Instrumente nicht da waren. Jetzt sind die Instrumente nachgeschärft, jetzt ist das besser. Wir dürfen aber nicht den Fehler machen, eine Erweiterung machen, die die Europäische Union danach schwächt. Also beides muss zusammenkommen und deshalb begrüße ich die augenblicklichen Diskussionen darüber, parallel zur Erweiterung auch über die Reformen der Europäischen Union nachzudenken. Denn wenn nicht 20 oder 27 am Tisch sitzen, sondern 37, dann habe ich einen anderen Entscheidungsprozess, dann, wenn wir nicht die Europäische Union lähmen wollen. Also das muss zusammengehen und die Kommissionspräsidentin hat ja in ihrer letzten Rede zur Lage der Union genau das gefordert. Ich glaube, darüber werden wir in den nächsten 5 Jahren intensiv sprechen. Wie können wir die Europäische Union zukunftsfit machen, wie man so schön sagt? Also dazu gehört sowohl die Erweiterungsfähigkeit als auch die inneren Reformen.
Bevor wir jetzt zum Ende kommen und wir schauen jetzt nicht mehr in die Zukunft zum Schluss, wir schauen jetzt noch einmal kurz zurück. Wir haben eine kleine Rubrik in unserer Reihe. Wir zitieren nämlich zum Schluss immer den scheidenden belgischen MEP der Grünen, Philippe Lamberts, der bei seiner letzten Pressekonferenz ein bisschen empört war über neue Fiskalregeln. Da hat er nämlich gesagt:
Bullshit! Absolut Bullshit!
Und das würde ich gerne aufnehmen, Herr Sellmayr, und Sie jetzt fragen, rückblickend, was ist denn für Sie in der EU in den vergangenen Jahren nicht so gut gelaufen oder eben so ein absolut Bullshit?
Also ich würde diesen Begriff so nicht verwenden, aber ich würde sagen, wo wir eine absurde Diskussion erlebt haben, ist um die Sommerzeit, wenn Sie mir das erlauben. Es war eine der Hauptforderungen der österreichischen Ratspräsidentschaft. Die haben so lange darauf bestanden, dass Jean-Claude Juncker am Ende gesagt hat, wir schlagen das vor. Er hat es vorgeschlagen und alle haben aber vorher schon gesagt, wie das ausgehen würde, dass sich natürlich 27 Mitgliedstaaten nicht darauf einigen werden, die Sommerzeit abzuschaffen, die Zeitumstellung, weil wir eben unterschiedliche Zeitzonen in Europa auf rein geografischen Gründen haben und weil alle mit der Sommerzeit, die nur im deutschsprachigen Raum so alle darunter leiden, weil das in anderen Ländern überhaupt nicht als Problem gesehen wird. Jedes Mal, wenn die Zeit umgestellt wird, und das war ja auch der Grund, kriegt man in Deutschland und Österreich viele Zuschriften von gestörten Biorhythmen. Also wenn das das Hauptproblem ist in Europa, dann ärgert mich das. Wir haben so große gemeinsame Herausforderungen. Wir haben über den Frieden gesprochen, den wirtschaftlichen Wohlstand, die Freiheit, den Rechtsstaat. Darüber sollten wir reden und wir sollten nicht diese Seitengefechte fehlen. Und jetzt werde ich wahrscheinlich ganz viele Zuschriften aus Österreich und Deutschland bekommen, die sagen, das wichtigste Thema ist aber doch die Sommerzeit. Also deshalb vielleicht löst es dann doch mal der nächste Europäische Rat in einem gemeinsamen Beschluss.
Ich bin gespannt, ob wir zu dem Thema Zuschriften bekommen nach der Ausstrahlung dieses Podcasts. Michael, wie siehst du das?
Bullshit. Absolut Bullshit. Du, also wenn es um Phrasen geht, was ich zum Beispiel jetzt seitens der Regierungen, also jetzt ich werde das aufteilen, ich werde da paritätisch sein, einmal Kommission, einmal Regierung. Mhm. Bei den Regierungen, was ich nicht hören kann, ist, wenn Regierungsvertreter herkommen und sagen, unser Land hat seine Hausaufgaben gemacht. Mhm. Und aus dem heraus sozusagen dann sich irgendwie annehmen, dass sie das Recht haben, andere zu belehren oder anderen zu erklären, wie es zu laufen hat. Das mit den Hausaufgaben ist halt so, die macht man, aber es gibt dann neue Hausaufgaben. Also Österreich hat ja in den 70er Jahren seine Hausaufgaben punkto Gasversorgung gemacht. Ich würde sagen, jetzt muss es halt neue Hausaufgaben machen. Genau. Ja, genau. Und seitens der Kommission würde ich sagen, was ich auch nicht mehr hören kann, ist, wenn irgendwas passiert und dann sagt ein Sprecher, wir verfolgen das mit großer Aufmerksamkeit. Und das ist so ein Stehsatz, der im Endeffekt sagt, ich weiß nicht, wir haben noch keine Position dazu oder es geht uns am allerwertesten vorbei oder was auch immer, aber dieses wir verfolgen etwas mit großer Aufmerksamkeit ist ja auch so eine Sache.
Okay, ne? Du hast jetzt Kommission erwähnt, Herr Selber, ich muss Ihnen da noch kurz was erzählen. In der letzten Folge hat unsere Kollegin Anna Gabriel in dieser Rubrik gesagt, dass sie die Kommunikation der EU-Kommission kritisiert. In den vergangenen Jahren, sie beobachtet das schon lang, oft hat man das Gefühl, man wird da irgendwie abgewehrt, wenn man Fragen stellt und so weiter und so fort. Und jetzt habe ich, sie sind natürlich nicht mehr Vertreter der Kommission, das weiß ich schon, aber ich bin doch noch neugierig, wie Sie das sehen, diese Kritik.
Also ich finde, Europa immer auf eine Frage der Kommunikation zu reduzieren, ist sicher nicht angemessen. Mhm. Also es wird, über Politik muss überall kommuniziert werden, auf europäischer, auf nationaler Ebene. Die Frage ist, wer kommuniziert? Und das muss man vielleicht überlegen. Möchte man, dass die Kommission in den Mitgliedstaaten sehr offensiv kommuniziert? Oder sollten das nicht einfach die Regierung machen? Mhm. Die Kommission muss nur dann kommunizieren, wenn die Regierung das etwas anders darstellen, dann muss die Kommission offensiv kommunizieren. Und Sie haben ein Beispiel angesprochen, manchmal können wir das, manchmal nicht. Und ich muss die Sprecher in Brüssel in Schutz nehmen, ich war auch mal 5 Jahre Sprecher. Also was anderes dürfen Sie natürlich dann nicht sagen. Und die dürfen auch nicht einfach sagen, wir wissen nichts darüber. Oder Sie dürfen auch nicht sagen, wir haben noch keine Position oder die Sache ist sehr, sehr gefährlich. Es gibt auch auf nationaler Ebene, dass nicht alle Pressesprecher immer gleich sagen, wie es ist. Also ich würde nicht Europa und Schwierigkeiten in der Europäischen Union auf Kommunikation reduzieren. Mhm. Wir brauchen Kommunikation. Ich glaube, es gibt viel starke Kommunikation. Manchmal ist die starke Kommunikation übrigens nicht das, was immer gewünscht ist.
Das stimmt wahrscheinlich. Apropos Kommunikation, vielen Dank, dass wir hier miteinander reden können über die EU, kurz bevor die Wahlen stattfinden. Martin Sellmayr, Michael Laschinski, danke fürs Kommen und fürs Mitdiskutieren.
Vielen Dank.
Danke für die Einladung.
Ja, und Ihnen sage ich danke fürs Zuschauen, wenn Sie das gemacht haben, aber natürlich auch fürs Zuhören. In der nächsten Ausgabe am kommenden Mittwoch sehen und hören Sie hier dann unseren Brüssel-Korrespondenten Oliver Grimm gemeinsam mit Silvia Kritzinger. Sie ist Professorin für Methoden in den Sozialwissenschaften an der Universität Wien. Ja, und wenn Ihnen gefallen hat, was Sie hier gesehen und oder gehört haben, dann sagen Sie das bitte gerne anderen weiter. Danke an das Videoteam der Presse an dieser Stelle, an Johannes Kaser, an Stanislaus Erich, an David Strohmeier, aber auch danke an Dominik Lanterdinger von Audiofandel. Machen Sie es gut und bis bald.